Hallo und herzlich willkommen zum Zeitverschreib-Podcast. Dies ist Folge 5, aufgenommen am 1. August 2022. Mein Name ist Frank und heute zeige ich euch mal mein Smartphone. Ja, in der letzten Folge habe ich euch ja erzählt, dass ich Smartphones eigentlich nicht so mag, weil ich sie charakterlos finde, beziehungsweise ich tatsächlich die guten alten Handys mit Tasten und möglichst wenig Funktionen bevorzuge. Ja, dennoch, ihr wisst wahrscheinlich, wie es ist, man kommt ohne Smartphone heutzutage nicht mehr aus. Wir telefonieren zwar selten mit den Dingern, aber wir hängen in sozialen Netzwerken, wir haben unsere Kalender, Kontakte, Passwörter, was auch immer darauf, wir fotografieren, wir navigieren. Ohne unsere Smartphones kommen wir tatsächlich nicht mehr aus, würde ich sagen. Tja, deshalb verwende auch ich im Alltag ein Smartphone, logischerweise. Ich wollte euch ja erzählen, was für ein Smartphone bzw. was für ein Betriebssystem ich benutze. Deshalb springen wir doch gleich mal rein. Vorab die Info, das hier mag zwar wie eine Werbesendung klingen, aber ich bekomme keinen einzigen Cent für irgendeine Information. Ich habe sämtliche Produkte selbst gekauft, sämtliche Lizenzen selbst bezahlt, wenn es denn dafür irgendwie Geld zu zahlen gäbe. Wie gesagt, ich bekomme nichts als Belohnung für diese Sendung. Für diese Folge. Ich möchte euch einfach nur daran teilhaben lassen, wie ich mein Smartphone organisiert habe, beziehungsweise welche Apps ich nutze. Und dann schauen wir einfach mal, ob es da ja, so ein, zwei Tipps gibt, die vielleicht euch auch weiterhelfen können. Ja, dann fangen wir mal an. Früher hatte ich Apple-Geräte, also ein paar iPhones. Ich hatte auch mal Smartwatches von der Firma. Ich hatte auch mal Android-Geräte, hatte auch mal, ich glaube, Smartwatch mit Google Wear heißt das, glaube ich. Ja, Google Wear. Es ging mir irgendwann ziemlich auf den Geist, dass das Ding dauernd vibrierte. Deshalb Smartwatches. Ich habe es oft versucht. Ich komme mit den Viechern nicht klar. Sie sind praktisch, sie sind nett, sie sehen gut aus, aber war halt nicht für mich. Von daher, Apple. Ich habe früher auch Apple Computer benutzt. Hier steht immer noch ein Apple Mac Mini rum, den ich zur Bildbearbeitung benutze. Aber ansonsten bin ich komplett auf Linux umgestiegen. Und auch beim Smartphone bin ich jetzt ein bisschen abseits vom Trend. Deshalb, ich habe hier einen Google Pixel 4a. Jetzt denkt euch wahrscheinlich, wieso ein Google Pixel 4a? Noch Mainstreamer geht's doch eigentlich gar nicht als Google. Richtig, das Google Pixel 4a kommt normalerweise mit einem Stock Android. Das heißt ein relativ unverfälschtes Android. Ich habe auf meinem allerdings direkt nach dem Kauf Graphene OS installiert. Graphene OS ist ein Projekt oder Graphene ist ein Projekt, das die Open Source Software Android nutzt. Android ist eine Open Source Software, die von den verschiedenen Geräteherstellern frei angepasst werden können oder frei angepasst werden kann. Und Graphene schmeißt tatsächlich alles raus, was irgendwie nach Hause funkt, was ins Google Netzwerk funkt oder uns daran anbindet und macht daraus ein meiner Meinung nach sehr sicheres Betriebssystem. Ich glaube sogar, dass es das sicherste ist, was man als Privatmensch Smartphone technisch anstellen kann. Deshalb meine klare Empfehlung für alle Menschen, die ihr Smartphone absichern wollen. Es ist sicherlich nicht einfacher, weil die ganzen oder viele Bequemlichkeiten, die Google halt mit Android bietet, fallen weg. Aber es gibt für die meisten Sachen, also für die meisten Apps, die wir nutzen wollen, Alternativen, die Open Source sind, oft kostenlos, ansonsten mit kleinen Lizenzgebühren zu bezahlen, damit die Sachen weiterentwickelt werden können. Ich würde es auf jeden Fall jedem empfehlen. Wie gesagt, ein Google Pixel 4a mit Graphene OS. Ich packe die Info oder den Link zu Graphene in die Shownotes, dort könnt ihr euch noch weiter darüber informieren. Ich bin sicherlich nicht der Ansprechpartner, wenn es um die technischen Backgrounds geht. Ich habe mich selbst mal eingelesen, ich bin damit zufrieden. Ich habe bisher nichts Negatives darüber gelesen oder gehört. Von daher, für meine Zwecke, für meine Ansprüche reicht es vollkommen und ich fühle mich damit sicher. Dann schauen wir doch mal, was mache ich denn mit meinem Smartphone? Also, natürlich telefoniere ich. Die Telefon-App ist die ganz normale von Graphene, beziehungsweise von Android. Da hat sich nichts verändert. Natürlich, wenn wir irgendwen anrufen wollen, brauchen wir auch die Telefonnummern bzw. die Kontaktdaten. Ich habe meine Kontakte nicht auf Google gespeichert. Das ganze Graphene OS kommt komplett ohne Google-Anmeldung aus. Das heißt, die komplette Einrichtung läuft ohne Google-Dienste. Es ist kein Play Store installiert, keine Play Services heißen sie, glaube ich. Google, beziehungsweise doch, Google weiß nicht, dass es dieses Handy irgendwo gibt. Es ist keine Google-ID oder keine Google-E-Mail-Adresse, kein Google-Konto verknüpft. Deshalb, meine Kontakte liegen auf einer Synology NAS bei mir zu Hause. Die habe ich also nicht irgendwo in einer Cloud gespeichert. Die liegen ganz normal bei mir. Was haben wir denn als nächstes? Kalender. Der Kalender, ich benutze die App Etar. Etar gibt es im F-Droid App Store, Link ebenfalls in den Shownotes. F-Droid ist ein App-Market, nein, nicht App-Market, sondern ein App-Store, wie zum Beispiel auch der Play-Store einer ist. Allerdings gibt es da Open-Source-Software, die von den Betreibern von App-Store getestet wird, beziehungsweise aus den Originaldaten kompiliert wird. Ihr könnt euch also ziemlich sicher sein, dass dort nur saubere Softwarepakete angeboten werden. Wie gesagt, Etar ist ein recht netter, umfangreicher, aber nicht zu komplizierter Kalender, der so die üblichen Sachen anbietet, verschiedene Ansichten. Es ist ein Kalender. Mehr tut er nicht, weniger tut er nicht, von daher alles, was man braucht. Was haben wir denn hier noch so als einfache Sachen? Kamera. Die Kamera-App. Es ist natürlich ein Google-Phone und die Dinger sind natürlich dafür berühmt, dass sie mit der entsprechenden Google-Software ganz gut arbeiten, holt die besten Ergebnisse raus. Man kann jetzt eine freie Alternative wie zum Beispiel Open Camera nutzen. Ist auch sehr schön, hat viele Einstellmöglichkeiten. Ich glaube allerdings, dass die Kamera-App, die Graphene inzwischen rausgebracht hat, also die mit Graphene mitgeliefert wird, ähnlich gute Ergebnisse liefert wie die Google-App, aber das mag jeder für sich entscheiden. Für meine Ansprüche reicht es. Also wenn ich bessere Bilder haben will, nämlich einen Spiegelreflex mit, um unterwegs irgendwas zu fotografieren und per Messenger zu verschicken, reicht es vollkommen. So, wir hatten Anruf, wir haben Kalender, wir haben Fotos, E-Mails. Als E-Mail-Client benutze ich den E-Mail-Client Fair Email. Der kommt von einem deutschen oder niederländischen, ich müsste gerade mal nachschauen, Entwickler. Ist in der normalen Version kostenlos, also Open Source und Freeware. Es gibt auch eine Möglichkeit, ich glaube 5 € zu bezahlen, damit manche Pro-Funktionen freigeschaltet werden. Die sind nice to have. Ich glaube, ich habe von diesen expliziten Pro-Funktionen noch keine wirklich benutzt bzw. benötigt. Ich war von der Software einfach so begeistert, dass ich die 5 € waren es, glaube ich, gezahlt habe, weil was der Mensch da so in seine Freizeit reinsteckt, das Ding ist einfach super. Hat natürlich auch den Vorteil, dass man halt nicht den original Google-Client benutzen muss oder irgendwelche anderen Geschichten. Vorteil weiterhin, es arbeitet mit OpenKeyChain zusammen. Das heißt, wenn ihr eine GPG-Verschlüsselung, also eine E-Mail-Verschlüsselung benutzen wollt, könnt ihr das direkt machen. Einfach OpenKeyChain installieren und Fair Email arbeitet direkt damit zusammen. Man könnte auch K9 benutzen, aber ich glaube, inzwischen arbeitet K9 bzw. ist mit Mozilla zusammengegangen. Und wenn ich recht erinnere, will Mozilla jetzt auch in Zusammenarbeit mit den K9-Entwicklern ein mobiles Thunderbird rausbringen. Ich bin da nicht up to date, weil ich habe K9 mal irgendwann ausprobiert. Die Oberfläche gefiel mir damals nicht so wirklich und mit Fair Email komme ich bestens klar. Wie gesagt, als reiner E-Mail-Client super, Verschlüsselung kann man damit auch einstellen, wenn man möchte. Alles, was man eigentlich braucht. Was haben wir noch? Das waren die E-Mails. Dann springen wir doch direkt mal. Nee, ganz kurz noch OpenKeyChain. OpenKeyChain ist eine Verschlüsselungssuite aufbauend auf GPG, also der Open Source Version von Pretty Good Privacy. Ich packe ein paar Links in die Shownotes, da müssen wir jetzt wirklich nicht tiefer reingehen. Diejenigen von euch, die verschlüsselte E-Mails verschicken und empfangen möchten, kennen das sicherlich schon. Allen anderen würde ich jetzt über böhmische Dörfer erzählen. Das müssen wir uns nicht antun. Deshalb verschlüsselte E-Mails, Stichwort OpenKeyChain. Ja, was haben wir noch drauf? Das waren die E-Mails. Messenger. Wir hängen natürlich den ganzen Tag in Messengern rum. Ich selber bin weder auf Telegram noch auf WhatsApp zu finden. Privat benutze ich hauptsächlich Signal, Threema und für die Kommunikation mit meiner Freundin XMPP. Ich würde gerne mehr mit XMPP machen, allerdings ich kenne vielleicht eine Handvoll Leute, die das Ganze aktiv nutzen. Deshalb, der Hauptteil meiner Kommunikation, also der schriftlichen Kommunikation, läuft tatsächlich über Signal. WhatsApp, ich habe auch mein Konto tatsächlich gelöscht vor knapp einem Jahr. Nicht nur, dass ich die App nicht mehr drauf habe, sondern ich habe auch kein Konto mehr dort. Das gleiche mit Telegram. Die Gründe könnt ihr euch sicherlich denken, da gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein. Kurz zum Thema XMPP. Ich hoste selber einen XMPP-Server mit eingeschalteter OMEMO-Funktion, das heißt Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Selbst wenn irgendwer diesen Server klauen sollte, da ist nichts zu lesen, von daher meiner Meinung nach absolut sicher. Ist natürlich nicht so benutzerfreundlich in der Einrichtung wie zum Beispiel Signal oder Threema. Wer weiß, was da passiert oder was eingestellt werden muss, kommt damit sicherlich klar. Also Bilder verschicken, Videos verschicken, Textnachrichten verschicken, Sprachnachrichten verschicken, funktioniert alles bestens. Als Client benutze ich selber Conversation, ebenfalls Open Source bzw. kostenlos. Ich überlege gerade, ist Conversation Open Source? Ich glaube ja, auf jeden Fall ist es kostenlos. Signal kann man sich ganz normal runterladen. Da wir hier nicht den normalen Play Store benutzen, muss man da über den Umweg über die APK gehen, also über die, ich glaube, Application Package oder was weiß ich, kann man sich bei Signal direkt runterladen. Das heißt, man ist auch sicher, dass es die offizielle und saubere Version ist. Alles kein Thema. Das gleiche bei Threema. Threema ist natürlich nicht kostenlos, sondern kostet, ich glaube, 3,99 €. Meiner Meinung nach ist die Software es absolut wert, weil man hat auch alle Funktionen, die man über Threema, die man über WhatsApp nutzen kann. Vorteil ist halt Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Die Server stehen in der Schweiz. Bisher haben sie, soweit ich weiß, sämtliche Audits überstanden. Und ich vertraue den Leuten. Ja, deshalb, so kann man eigentlich recht sicher und abseits von Google oder Meta kommunizieren. So, das waren die Messenger. Was haben wir noch Schönes drauf? Navigation. Natürlich gibt es auf den Original-Android-Geräten Google Maps. Die Verkehrsdaten bzw. die Straßendaten sind natürlich absolut einwandfrei. Die Navigation funktioniert meistens sehr gut. Es wird kein unnötiger Umweg gefahren. Trotzdem gibt es auch Alternativen, zum Beispiel OpenStreetMap. Das ist eine Community-driven Karten, ein Kartenbestand. Ach, was haben wir denn da? Der Kater möchte ein bisschen Aufmerksamkeit. Mehr oder später. Später. Ich hoffe, lass uns gerade in Ruhe. OpenStreetMap, die Daten werden von Freiwilligen gesammelt und hochgeladen. Updates werden immer so gemacht. Jetzt hat man eigentlich das Kartenmaterial, damit kann man noch nicht navigieren. Als Software benutze ich selber Osmond. Es ist vielleicht nicht ganz so komfortabel wie Google Maps, hat auch in der Standardversion, beziehungsweise in der Standardeinstellung, keine Anbindung an Staudaten oder so. Ist halt die Frage, wie oft braucht man die wirklich? Ich habe mal irgendwo gelesen, dass man sich über ein, zwei Tricks auch die Google-Daten, also die Google-Verkehrsdaten hinzumappen kann, wenn man sie denn braucht. Es soll auch funktionieren. Ansonsten ist Osmond ein ganz normales Navigationssystem. Wie gesagt, es greift auf die OpenStreetMap-Daten zu. Es funktioniert nicht nach Hause. Absolut problemlos, würde ich sagen. Navigation. Was haben wir hier noch drauf Schönes? Dann kommen wir doch direkt mal zu Social Media. Ich selber benutze kein Facebook mehr, kein Instagram, kein Twitter, sondern bin nur noch im Fediverse unterwegs. Beziehungsweise, wenn ich mal irgendwas von Instagram lesen möchte, gehe ich über eine Bibliogram-Instanz. Bibliogram ist eine ebenfalls Open-Source-Software, die man auf einem Server installieren kann, also auf einem selbst gehosteten Server. Und damit öffentliche Profile von Instagram lesen kann. Mit ein paar Einschränkungen, aber wenn man jetzt einfach nur bei seiner Lieblingsband oder bei irgendwelchen Freunden up-to-date sein möchte, kann man dort in gewissem Umfang mitlesen. Man kann über diese Software nicht selber posten auf Instagram. Das Ganze funktioniert allerdings auch ohne einen eigenen Instagram-Account. Von daher geht das auch. Aber ansonsten benutze ich selber keine Meta-Dienste mehr. Ich habe keinen Facebook-Account mehr. Ich habe alle Instagram-Accounts gelöscht. Und laufe damit eigentlich recht gut. Stattdessen habe ich als Fediverse-Client Tusky installiert. Tusky kommt mit den meisten mehr oder weniger Mastodon-kompatiblen Diensten klar. Das heißt, man kann logischerweise Mastodon-Accounts damit verwalten. Pixelfed geht, soweit ich weiß, auch. Doch, Pixel habe ich installiert. Friendica geht. Mehr Accounts habe ich nicht. Damit habe ich aber ziemlich alles abgedeckt, was ich an Social Media brauche. Und es ist, glaube ich, auch die meistgenutzte App auf meinem Handy, um halt damit an den sozialen Netzwerken teilzuhaben oder teilnehmen zu können, die ich selber benutze. Was haben wir so an Cloud-Daten? Ich möchte natürlich auch die Bilder, die ich mit meinem Handy mache, irgendwo sichern. Und das tue ich auch mit meiner Synology NAS. Dazu benutze ich die Originalsoftware von Synology. Die gibt es auch am Play Store vorbei, direkt auf der Synology-Seite zu downloaden als APK. Ist natürlich dann keine Open Source, aber wenn ich schon der Firma zu Hause mit meinen Daten vertraue und hier die Hardware steht, das ist so die eine Sache, die ich halt als nicht Open Source nutze, dementsprechend die Synology-Apps. In dem Fall DSFile, mit dem ich auf meine Daten zugreifen kann und die mir auch die Bilder von meinem Handy auf die NAS zu Hause sichert. Ich hatte auch mal Nextcloud installiert. Die Software habe ich immer noch drauf. Ich hatte mir mal eine Managed Nextcloud gemietet. Nextcloud, ein absolut empfehlenswertes Projekt. Für mich selber allerdings zu umfangreich, weil ich mit niemandem zusammenarbeite, wo man irgendwie Daten austauschen müsste, also gleichzeitig mit irgendwelchen Dokumenten arbeitet, Ordner freigeben müsste, sonst irgendwas. Deshalb habe ich das erstmal, also die Managed Nextcloud habe ich wieder gekündigt. Ich überlege, ob ich vielleicht mal eine selbst aufsetze. Zum Thema Self-Hosting wollte ich nochmal eine Folge machen. Aber ansonsten benutze ich selber momentan keine Nextcloud. Wenn es irgendwie darum geht, mal Texte oder Tabellen mit irgendwelchen anderen Personen zusammen zu bearbeiten, habe ich mir bei Digital Courage einen CryptPad-Account angelegt. Ich glaube, das werde ich mal zum Thema Self-Hosting auch näher besprechen. Letztendlich, es ist halt eine Software oder eine Plattform, wo man verschlüsselt Daten online hinterlegen kann, sei es jetzt wirklich eine Cloud-Lösung für Dateien selber, als auch rudimentäre, aber gut zu nutzende Tabellenkalkulation, Textverarbeitung und so weiter. Kanban kann es auch. Ist ein sehr gutes Projekt. Wie gesagt, da werde ich noch mal eine eigene Folge zu machen. Was haben wir noch hier Schönes auf dem Gerät? Wir hatten die Cloud-Lösungen. F-Droid als App Store. Ihr seht, ihr hört gerade, ich schaue mir gerade mal die ganzen Apps an, die ich benutze, mache das Ganze frei Schnauze. Was haben wir denn noch hier Schönes drauf? Als Browser. Graphene selbst kommt mit dem Chromium-Browser. Ist das Chromium? Ich glaube ja. Ich benutze meistens den Fennec. Das ist eine Open Source und ein bisschen abgespeckte und abgesicherte Variante vom Firefox. Gibt es auch im Play Store. Entschuldigung, im F-Droid Store. Kann ansonsten das gleiche, was ein Firefox kann. Ganz normaler Browser halt. Was haben wir noch hier? Ich glaube, wir kommen schon langsam mal zum Ende. Ganz wichtig noch, das betrifft eigentlich nicht unbedingt nur Graphene OS, sondern sämtliche Android-Geräte. Android kommt mit WebDAV bzw. WebKL nicht out of the box klar. Dafür habe ich mir dann noch DAVX5 heißt es, glaube ich, installiert. Das ist so ein Plugin, was mit WebDAV und WebKL-Accounts Verbindung aufnehmen kann. Das heißt, Kalender im Internet beziehungsweise Kontaktbücher im Internet, also Adressbücher im Internet und die das Ganze dann mit Android, also der Android-Software, in dem Fall Graphene OS-Software, zu verbinden. Ich glaube, das war es auch schon fast. Noch kurz zum Thema Sicherheit. Zum Thema Sicherheit habe ich hier KeePass drauf. KeePass ist eine Android-Oberfläche für das KeePass-Format, also eine Passwortverwaltung. Kann ich wärmstens empfehlen, nicht nur auf Android, sondern KeePass gibt es in zig Variationen. Es ist eine Open-Source-Software, ein Open-Source-Modell, um Passwörter zu verwalten und zu verschlüsseln. Ich mache euch einen Link. KeePass gibt es auf sämtlichen Systemen, sei es jetzt Windows, Linux, macOS, iOS, Android. Die Dateien, also die Passwortdateien, die man da erstellt, können auf sämtlichen Geräten zumindest gelesen werden. Bearbeitet nicht unbedingt auf allen, aber wenn ihr eure Passwörter unterwegs braucht, könnt ihr auf jeden Fall eure Passwortdatei auf euer Handy speichern. Empfehlung, die ich oft gebe und auch oft lese, ihr braucht nicht alle 32.000 Passwörter unterwegs, sondern wenn ihr denn tatsächlich Passwörter unterwegs benutzen wollt oder müsst, dann macht euch eine eigene Passwortdatei mit den 12 Passwörtern, die ihr wirklich braucht. Also sei es jetzt der Mail-Account, wenn ihr euch mal per Webmail anmelden müsst oder was weiß ich. Also habt nicht alle Passwörter dabei. Sicherlich, das Ding ist so sicher, wie ein verschlüsseltes Filesystem sein kann, so sicher, wie ein System sein kann, wo ihr eine Schlüsseldatei braucht und noch das Passwort kennen müsst. Aber letztendlich, man muss nicht alle Passwörter mit sich rumschleppen. Von daher, bleibt klein. Open Keychain hat schon erwähnt. Ich habe hier auch den Yubico Authenticator. Yubico ist eine Firma, die Hardware-Token herstellt. Also stellt euch vor, ihr habt so einen kleinen Schlüsselanhänger mit einem USB-Anschluss, sei es jetzt USB-A oder USB-C. Den steckt ihr in euren Rechner und dort könnt ihr One-Time-Passwörter abspeichern. Also diese lustigen Dinge, die normalerweise über den Google Authenticator oder was weiß ich bekommt, die sich alle paar Sekunden ändern, diese 6-stelligen Zahlen. Ihr habt also irgendwo bei einem Dienst euren Benutzernamen eingegeben, euer Passwort eingegeben und dann möchte der Dienst noch einen Second Factor haben. Auch höchst empfehlenswert, Two-Factor oder Multiple-Factor Authentication auf diesen Hardware-Schlüsseln von Yubico oder auch Nitro Key, je nachdem, welchen ihr gerade habt, kann man halt diesen Second Factor abspeichern und immer, wenn ihr euch irgendwo anmelden wollt, braucht ihr halt diesen Second Factor. In dem Fall ist das Secret auf der Hardware gespeichert, also auf dem Key, auf diesem Schlüsselanhänger. Und mit der Software Yubico Authenticator könnt ihr das Ding halt auslesen. In meinem Fall hier geht das Ganze über NFC. Also ich habe einen entsprechenden NFC-fähigen YubiKey. Das Pixel 4a kann ebenfalls NFC, das heißt einfach nur hintereinander halten. Und das funktioniert dann. Es gibt auch Varianten mit USB-C, das heißt, wenn euer Handy kein NFC hat oder kein NFC benutzen wollt, aus Sicherheitsbedenken, könnt ihr natürlich auch die Variante nehmen, die Hardware direkt miteinander zu verbinden. Notfalls über einen kleinen Adapter, das geht aber auch. Ja, was haben wir hier noch drauf? Wir haben den Browser, wir haben das. Ich glaube, das wär's auch schon. Was mir hier noch auffällt, ist NewPipe. NewPipe ist eine App, mit der ihr YouTube-Videos schauen könnt, allerdings ohne euch bei YouTube anzumelden. Und ihr habt auch keine Werbung mehr in den Videos. Das heißt, es ist einfach ja wunderbar. Ihr könnt damit allerdings nicht auf YouTube selber kommentieren oder liken. Das Ganze ist davon vollkommen abgekoppelt. Was ihr aber machen könnt, ist, ihr könnt abonnieren. Das heißt, ihr abonniert aber nicht auf YouTube selber, sondern in der App könnt ihr halt bestimmte Kanäle abonnieren. Die App merkt sich auch die Abspielstellen, wo ihr gerade in einem Video seid. Sagt euch, wenn ihr wollt, die neuen Videos eurer abonnierten Kanäle an. Das ist ein sehr gutes Frontend, würde ich sagen. Dann habe ich hier noch einen Music Player. Der heißt tatsächlich Music Player. Ich hatte irgendwo im F-Droid Store nach einem nach einer Musikabspiel-App gesucht. Das heißt, wenn ich Musik unterwegs hören möchte, habe ich auf dem Gerät jetzt kein Spotify oder Google Music oder was weiß ich, sondern meine Musik, also die ich selber besitze, die CDs, die ich zu Hause habe, werden halt gerippt und dann aufs Handy geschoben. Ich gehe also nicht übers Online-Streaming. Podcasting. Zum Thema Podcast habe ich natürlich noch die App AntennaPod. Relativ selbsterklärend. Ihr könnt Podcasts abonnieren. Ihr könnt die Podcasts, also die Dateien, runterladen, wenn ihr wollt. Ihr seid zu Hause im WLAN, könnt dann halt die Podcasts für mich auch automatisch runterladen lassen, so dass ihr unterwegs kein Datenvolumen verbraucht. Ist so ziemlich das Beste, was ich persönlich kenne. Wie gesagt, AntennaPod für Podcasts. Und ich glaube, damit sind wir auch schon durch. Die Corona-Tracing-App, gut, je nachdem, ob ihr halt am Corona-Tracing oder an der Kontaktverfolgung mit teilnehmen wollt, könnt ihr das machen oder nicht. Ich benutze nicht die originale App, sondern die Corona Contact Tracing in Germany. Das ist ein Open-Source-Fork der, soweit ich weiß, offiziellen RKI-App. Backgrounds bitte selber erforschen. Soweit ich weiß, ist das Ding absolut sicher. Wobei, es sind auch keine, ich sag mal, wirklich privaten Daten drauf. Da liegen eure Impfpässe oder eure Impfzertifikate. Wobei ich mir jetzt gerade ganz weit aus dem Fenster lehne, im Sinne von, das sind keine wirklich privaten Daten. Aber ich selber möchte im Fall eines Falles meine Kontakte darüber informieren, dass ich notfalls positiv sein oder dass ich eventuell positiv wäre. Und dafür braucht man so eine App halt. Ach ja, was ich noch erzählen wollte, Graphene OS hat viele nette Features. Was mir persönlich besonders gefällt, sind zwei Sachen. Und zwar einmal das Keypad, das heißt, wenn ihr euch anmeldet in euer Handy und nicht den Fingerabdruck benutzt, habt ihr diese ganz normale Tastatur, wo ihr eure PIN eingebt. Die hat ja normalerweise das Standardformat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und so weiter. Das heißt, wenn man euch dabei zuschaut, wie ihr eure PIN eingebt, kann man von eurer Fingerbewegung darauf schließen, was denn eure PIN ist. Bei Graphene OS gibt es die Möglichkeit, dass die Zahlen auf der Tastatur komplett durcheinander gewürfelt werden. Das heißt, in meinem Fall, ich lese es einfach mal vor, von links oben nach rechts unten, 9306542187. Jetzt mache ich das Handy nochmal auf. Dann ist es, Moment. Hallo, Handy. 9761804532. Das heißt, jedes Mal, wenn ich mein Handy aufmache, sind die Zahlen woanders. Es kann also niemand von meinen Fingerbewegungen ablesen, wie denn jetzt meine PIN ist. Auch in dem Sinne von Sicherheit. Graphene bietet die Möglichkeit, eure MAC-Adresse zufällig zu ändern. Das heißt, wenn ihr euch per WLAN irgendwo anmeldet, ist die MAC-Adresse, also die, ich sag mal, Hardware-Identifikation eures WLAN-Moduls immer anders. Das heißt, euer Handy, also in dem Fall auch ihr, könnt nicht darüber nachverfolgt werden, mit welcher Mac, also mit welchem Handy ihr euch irgendwo anmeldet. Bei jeder Verbindung zu einem WLAN wird diese Mac geändert. Es ist also jedes Mal ein neues Handy und damit, ja, zumindest offensichtlich oder anscheinend, ein anderer Benutzer, eine andere Benutzerin dahinter. Ist auch sehr nett. Ich glaube, das funktioniert bei Bluetooth nicht, weil man bei Bluetooth ja pairen muss. Deshalb, es gibt die Möglichkeit, Bluetooth-Geräte zu verfolgen. Es wird teilweise schon eingesetzt. Wenn ihr also mit einem aktivierten Bluetooth rumlauft, könnte es sein, dass ihr darüber verfolgt werdet. Wie wahrscheinlich das in unseren Breitengraden ist, weiß ich nicht. Da aber die Corona-Tracing-App nicht ohne aktiviertes Bluetooth funktioniert, ist es das so ein Kompromiss, den ich eingehe. Ich habe also mein Bluetooth immer aktiviert. Ich glaube, das wäre es soweit. Das war jetzt ein langer Satz, ein langer Monolog. Wie gesagt, ich werde einige Sachen in den Shownotes verlinken. Wenn ihr Fragen zu irgendwas haben solltet, schreibt mich bitte an. Ich helfe sehr gern weiter, weil das Thema Smartphone und Sicherheit und so weiter liegt mir wirklich am Herzen. Wenn ich Leute sehe, die da alle möglichen Apps drauf haben und denen die eigene Datensicherheit so komplett am allerwertesten vorbeigeht, biete ich gerne meine Hilfe an. Man kann niemanden zu seinem Glück zwingen. Deshalb mit Graphene OS und den von mir genannten Applikationen bzw. Diensten macht ihr zumindest mal einen guten Anfang. Ich bin, wie gesagt, nicht so der hundertprozentige Experte. Da sind sicherlich noch einige Schwachstellen drin, aber ich möchte wetten, beziehungsweise ich gehe davon aus, dass mein Gerät wesentlich sicherer ist als ein normales Android, auf dem alle möglichen Apps installiert sind. Ich möchte jetzt nichts Schlechtes über Apple sagen. Ich liebe Apple, ich mag Apple. Aber es ist natürlich immer noch ein Closed System. Das heißt, was da wirklich hinter den hinter der Oberfläche passiert, ich weiß es nicht. Von daher, ich habe, soweit es mir möglich ist, meine Sachen selbst installiert. Ich hoste die meisten Dienste außer E-Mail selbst. Das heißt, mein Kalender, mein Adressbuch, meine Cloud für Files und so weiter. Meine Social-Media-Sachen sind selbst gehostet. Soweit es mir möglich ist, habe ich mich von den großen Firmen eigentlich losgelöst. Es gibt natürlich immer noch Room for Improvement. The sky's the limit. Jetzt hören wir auf damit. Und wir schauen einfach mal. Möhre, es gibt gleich was zu essen. Jetzt sind wir schon fast bei einer halben Stunde. Zumindest sagt man Audacity das. Da werden sich noch ein paar Sekunden rausfliegen. Aber ansonsten ist das mein längster Podcast. Ich hoffe, ihr hattet bisher Geduld mit mir. Habt noch nicht abgeschaltet. Ich war nicht zu schnell, zu konfus. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, fragt mich. Ich helfe gerne. Das war es für diese Woche. Zumindest für heute. Ich weiß nicht, ob ich zwischendurch nochmal was mache, aber ich bereite gerade eine Folge mit meiner Freundin vor zum Thema Tiny House. Da ist sie so mein erstes Opfer, was A, das Interview eines Menschen und B, was das Thema Tiny House angeht, was ich persönlich sehr interessant finde. Sie kann da hoffentlich wesentlich mehr erzählen als ich. Und dann schauen wir einfach mal, wie das funktioniert. Ja, ich hoffe, das wird jetzt die nächste oder zumindest spätestens übernächste Folge. Von daher, bleibt gesund, habt schöne Tage, lasst euch nicht stressen und ich hoffe, ihr hört beim nächsten Mal wieder zu. Bis dann.